Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergins und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute habe ich den Gerd Schreiber bei mir. Ich habe jetzt vorher noch ein bisschen gegoogelt, Gerd, vom Kfz-Technikermeister zum Hundetrainer. Auch sehr spannend, also auch wie bei mir eine technische Komponente und dann das Hundetraining dazu. Du hast dich spezialisiert auf die Verhaltenstherapie schwieriger Hunde und da wirklich sehr im wissenschaftlich fundierten Trainingslehrenbereich. Also das finde ich ja total spannend. Also das trifft ja genau das Ziel unseres Podcasts. Du hast deine Ausbildung bei Kumkane bei der Dr. Ute Blaschke-Berthold gemacht und bist da ja jetzt auch Dozent in der Ausbildung von Kumkane in der Schweiz, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Ja, erstmal hallo, moin moin, wie man hier so in Norddeutschland sagt. Ja, genau, bei Kumkane Familiari in der Schweiz bilde ich unter anderem dann die Hundetrainerinnen und Trainer in der Basisfachausbildung und Verhaltensberater und fortgeschrittenes Training und so weiter aus.
Super. Also du warst ja jetzt erst vor kurzem bei mir im Verein auch bei einem Webinar mit einem Vortrag mit Fokus und Erregungslevel. Und sonst bist du ja Dozentreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im gut deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Genau, ich tingle so durch den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, Österreich und ja, gebe hauptsächlich Seminare, Themenabende, Webinare, Fortbildungen für Hundehalter, eben auch für Hundetrainerinnen und Trainer. Und ja, da bin ich so fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs.
Und daneben hast du ja seit 2014, wenn ich das richtig gelesen habe, in das Hund und Wir, ist das eine Hundeschule, oder?
Genau, das ist meine Hundeschule.
Ja, genau, die hast du ja 2004 im Raum Lüneburg gegründet. Wann hast du Zeit für deine Hundeschule?
Das ist dann in der Woche tatsächlich.
Okay.
Also ich mache das ja Vollzeit und in der Woche habe ich dann da die Einzelbetreuung, die Verhaltenstherapie und am Wochenende dann irgendwo tingle ich durch die Gegend. Wobei 2014 habe ich meine Hundeschule umbenannt. Meine Hundeschule habe ich eigentlich seit 2006 und seit 2009 mache ich das Ganze vollberuflich, hauptberuflich. Seit 2011 gebe ich Seminare, es ist dann so im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Ein paar Schweizer haben auf einer Trainingswoche in Oberammergau dann gesagt, ja, dann kommst du mal in die Schweiz und gibst auch Seminare in der Schweiz. Dann habe ich anfangs gesagt, ja, ist klar, ich fahre in die Schweiz und gebe Seminare in die Schweiz. Und dann kam irgendwann eine E-Mail, wann kommst du denn jetzt? Und dann wurde es halt ernst und das erste Seminar war ein Körperspracheseminar, auch ein Lieblingsthema von mir. Und ja, so ist das Ganze dann entsprechend gewachsen und dann wurde es immer irgendwie ein bisschen mehr. Also irgendwie nicht geplant, sondern so reingerutscht.
Okay, also so ähnlich wie bei mir auch. Ich habe gelesen, du hast ein Studium der Psychologie absolviert.
Ja, nee, absolviert leider nicht, sondern ich habe es angefangen. Habe auch keine Scheine, keine Prüfung gemacht, aber ich interessiere mich halt für das ganze Thema, habe mir die Unterlagen und so weiter, die Bücher dann entsprechend geholt. Aber für den Abschluss und so weiter blieb einfach keine Zeit fürs tatsächliche Studium. Aber ich war mal eingeschrieben, habe mich dann aber irgendwann auch wieder ausgeschrieben.
Okay. Ja, aber dann passt ja unser Thema heute ganz, ganz gut, weil das ist ja sehr wissenschaftlich angehaucht und vor allem auch von der psychologischen Seite ja humanen Sektor immer gut beleuchtet. Also das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, sind Verstärkerpläne. Und ich finde das immer, das wird immer so beiläufig erwähnt und so auf den Seitenast geschoben und nie gut erklärt oder fundiert ausgebildet in den Hundeschulen. Und das Fazit daraus ist für mich immer, Leute, die mit ihrem Hund bis zum Ende 2 Minuten vor einer Prüfung mit dem Keks vor der Nase laufen und das nicht abgebaut kriegen oder eben von 100 Keksen die Stunde auf 0 Kekse reduzieren und da so überhaupt ein bisschen in einem Vakuum schwimmen und keine Ahnung haben, wie sie denn jetzt auf eine Reduzierung ihrer Verstärker kommen oder auch wie sie da differenzierter belohnen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das ein tolles Thema für den heutigen Tag.
Ja, sehr, sehr spannend.
Ja, absolut. Bevor wir anfangen, hier wirklich drüber zu diskutieren, habe ich mir gedacht, wir gehen so ein bisschen in die Begrifflichkeiten, dass wir auch vom Gleichen reden, weil wie so oft ist es ja so, dass du 5 Paper liest und 5 verschiedene Definitionen findest von manchen Dingen und dass wir einfach tatsächlich auch die Zuhörerschaft mitnehmen, wenn wir Fachbegriffe verwenden, weil das war auch eine Kritik bei uns an einem Podcast oder ein Feedback, dass wir manche Begrifflichkeiten vielleicht im Vorfeld mal kurz ansprechen, was denn das ist und dann das im Detail dann erst diskutieren.
Ja, das ist eine gute Idee. Es ist auch von Ausbildung tatsächlich mal ein bisschen unterschiedlich, wie man bestimmte Sachen definiert oder wie man bestimmte Sachen benennt. Da gibt es ja auch keine Norm dafür.
Ja. Allein, weil wir ja vorher kurz über das Wort Markersignal im Vorfeld diskutiert oder gesprochen hatten, ist ja auch, dieser Marker ist ja auch in der Wissenschaft anders verwendet, als wir ihn im sprachlichen Gebrauch anwenden. Und deswegen, wie gesagt, ist das einfach immer eine ganz gute Idee, Dinge im Vorfeld zu definieren.
Absolut.
Also ich habe von den Punkten her mal Verstärkerpläne an sich, also Verstärkung, da sind wir im Operandenlernen drinnen. Also operantes Lernen sollte allen Zuschauern hoffentlich ein Begriff sein. Und da haben wir 2 Möglichkeiten. Und zwar einerseits die kontinuierliche und andererseits die intermittierende Verstärkung. Und da einfach nur ganz kurz angesprochen, bei der kontinuierlichen Verstärkung, das sagt das Wort ja eigentlich schon fast, wird kontinuierlich, also permanent belohnt. Das heißt, jedes Verhalten, das der Hund zeigt, wird belohnt. Hast du vielleicht da ein Beispiel, wo du sagst, es gibt etwas im Leben eines Hundes, was du oder bei einem konkreten Beispiel, wo du ein Leben lang kontinuierlich belohnen würdest?
Ja, im Prinzip auch jedes erwünschte Verhalten, was ich in der Umwelt habe. Also wir müssen ja so ein bisschen differenzieren zwischen Laborbedingungen oder eben auch Hundeplatzbedingungen oder das Leben draußen auf den Feldwegen, im Wald, an der Elbe oder in den Bergen. Und wenn ich ein Verhalten haben möchte, was sehr sicher ausgeführt wird, was ein gutes Verhaltensmomentum haben soll, also dass der Hund gar nicht großartig auf die Idee kommt, was anderes zu machen, dann brauche ich eine hohe Verstärkungsrate, eine gute Lerngeschichte. Und da ist mir das so wichtig, dass ich kontinuierlich verstärke. Ansonsten laufe ich halt Gefahr, dass es wieder zusammenbricht irgendwann. Sicherlich nicht immer gleich hochwertig, aber schon kontinuierlich, zum Beispiel ganz extrem den Rückruf. Da will ich, dass der Hund gar keinen anderen Gedanken hat, sondern sagt, okay, wenn ich gerufen werde, dann lohnt es sich bei meinem Menschen, dann auch, wenn ich da ankomme. Und von daher gibt es viele Verhaltensweisen, die ich auch im Leben des Hundes kontinuierlich weiter verstärke.
Ja, oder für mich ist als großes Beispiel auch Hunde, die auf Außenreize reagieren. Genau. Das Wahrnehmen und Abwenden von einem Außenreiz wäre bei mir auch immer was ich durch das Leben des Hundes verstärken würde. Und wir müssen da jetzt auch wieder ja sagen, für viele ist der Begriff Verstärkung ja immer noch an Kekse und Spielzeug gebunden, das verstärkend aber so viel anderes sein kann. Wer würde eine ganze andere Podcast-Folge füllen wahrscheinlich.
Ja, aber das ist glaube ich, trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo es 2 Minuten wert ist, nämlich, dass Verstärker ja Bedürfnisse befriedigen sollen und müssen, damit sie auch verstärkend wirken, verhaltensverstärkend wird, wo das Tier eben sagt, hey, das ist cool, mache ich nochmal. Und das kann eben alles sein. Das kann Streicheln sein, das kann, dass der Hund wieder irgendwo weiterlaufen kann, dass der Hund schnüffeln kann, dass der Hund mit mir spielt, sich irgendwie körperlich anstrengen muss, wenn es ihm gut tut. Also alles das, was der Hund gerne mag und toll findet, kann man eigentlich als Verstärker, als Belohnung einsetzen. Und Kekse zum Beispiel sind ja nur Mittel zum Zweck. Es ist ja einfach nur ein Gegenstand, womit der Hund etwas machen kann, nämlich fressen und abschlucken. Und außerdem gibt es noch ein paar Kilokalorien intus. Aber es ist immer das Verhalten, was der Hund mit den Verstärkern oder mit den Belohnungen zeigen kann, was verstärkend wirkt. Also auch das Spielzeug ist nicht der Hauptverstärker, sondern das, was der Hund mit dem Spielzeug machen kann.
Ja, absolut, absolut. Ja, das heißt, wir haben die kontinuierliche Verstärkung. Jedes Verhalten, das der Hund zeigt, wird belohnt. Dann haben wir die intermittierende Verstärkung und da gibt es zwei Bereiche. Und der eine Bereich ist die Quote und der andere ist das Intervall. Bei der Quote wird das x-te Verhalten bestätigt oder verstärkt und beim Intervall wird das Auftreten des Verhaltens innerhalb eines Zeitfensters verstärkt. Und auch da können wir nochmal unterscheiden bei beiden Varianten in variabel und fix. Das heißt, bei der Quote wäre das jedes fünfte Zeigen des Verhaltens, wenn wir eine fixe Ratio haben. Und eine Variable wäre bei der zweiten, siebten, dritten, achten und was auch also immer.
Nach dem Zufallsprinzip, ja.
Genau. Und beim Intervall wäre das das Gleiche alle 20 Sekunden oder wenn wir es variabel halten, wäre das 10, 30, 15, 27. Hast du da für mich Beispiele jetzt gleich mal, wo du das angewendet hast oder ist das, da sind wir jetzt in diesem Bereich Alltag und Studie oder Laborbedingungen, wendest du es wo aktiv an, tatsächlich so, dass du sagst, okay, wir legen jetzt fest ein fixes Intervall von?
Beim Training von irgendwelchen Positionen, also wenn der Hund irgendwo warten soll, ist das Schema innerhalb eines Intervalls, glaube ich, ja, eine gute Möglichkeit. Also der Hund zeigt Verhalten an einem bestimmten Ort und das soll er auf irgendeine Dauer machen und zwischendrin muss halt irgendwie ein bisschen Verstärkung reinkommen, weil sonst sagt das Gehirn, jetzt wird es mir hier langweilig, jetzt suche ich irgendwie anderweitig Stimulation. Und haben sich diese Intervallverstärkungsraten natürlich bewährt und das kann man fix halten oder variabel halten. Bei variabler Verstärkung habe ich so die Beobachtung gemacht, dass die Hunde schon noch so ein bisschen gespannter sind. So, wann kommt das denn wieder, wenn ich da ein fixes Intervall habe, unabhängig von dem Verhalten des Hundes, also egal, was der Hund macht, ob er jetzt guckt, gähnt, aufsteht oder sonst irgendwas, alle 5 Sekunden schmeißt die Maschine oder schmeißt der Menschen einen Keks raus, dann werden sie auch immer ruhiger und können immer länger warten und dann baut man das Intervall halt so kleinschrittig auch in Gruppen wieder ein bisschen aus. Bei beim Verstärkungsschemata, wo wir auf Verhaltensweisen reagieren, das habe ich früher tatsächlich auf dem Hundeplatz mal gemacht, wenn es irgendwie um Unterordnungsgeschichten ging oder Obedience-Geschichten ging. Unterordnung ist ein Scheißwort. Der Hund soll sich ja nicht unterordnen, sondern mit uns zusammenarbeiten und Spaß dabei haben. Also wo es um gemeinsame Fußgehübungen oder sonst irgendwas geht, um Verstärkung für oder Verstärkungsmöglichkeiten am Menschen für Prüfungen auszuschleichen. Da,
also zum Beispiel nach dem 8. Schritt in der Fußarbeit oder eben nach einer variablen Anzahl von Schritten.
Genau. Mhm. Da habe ich das früher angewandt. So im Alltag kommt das natürlich auch immer vor, aber das ist extrem abhängig von der Situation an sich. Also wie schwierig ist die Situation? Ich kann ja einen Hund haben, der eigentlich super bei Fuß geht und da brauche ich nur noch nach, was weiß ich, 50 Meter mal einen Keks geben. Aber wenn da viele Ablenkungen sind, ganz, ganz viele Hasen dem Hund zujubeln, ja, du schaffst das. Und die Hasen sind eben die große Ablenkung, dann muss die Verstärkungsrate da halt wieder hochgehen. Und ich glaube, das ist aber auch so die größte Schwierigkeit, das immer abzuwägen. Und genau zu sehen, okay, wie viel Verstärkung braucht jetzt der Hund, um das Verhalten noch sicher ausführen zu können.
Ja, Ich habe, bevor wir da jetzt in die Diskussion gehen, noch drei Fachbegriffe, die ich kurz erklären möchte. Das eine ist die Akquisitionsrate. Das heißt, wie schnell lernt der Hund Verhalten, abhängig vom jeweiligen Verstärkerplan. Die Reaktionsrate, wie häufig zeigt der Hund Verhalten innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. Und die Extinktionsrate, Löschung des operant konditionierten Verhaltens im Rahmen eines Verstärkerplans, also wie groß ist die Gefahr innerhalb der entsprechenden Verstärkerpläne. Und wenn wir uns jetzt die Akquisitionsrate als erstes hernehmen, also wie schnell erwirbt der Hund ein bestimmtes Verhalten, da sagt die Wissenschaft ja ganz klar, kontinuierliche Verstärkung das A und O. Was ganz eindeutig ist, weil ja natürlich durch die Masse der Verstärker und durch das wirklich jedes Verhalten, das der Hund zeigt, verstärkt wird, kann ein intermittierender Verstärkerplan einfach nicht das gleiche Ergebnis bringen. Da gehst du vermutlich absolut konform mit dem
Voll
Ganzen.
unterschrieben.
Ja. Blicken wir dann auf die Reaktionsrate. Da ist dann schon wieder ein bisschen Diskussionsbedarf da. Das heißt, Reaktionsrate, wie häufig wird das Verhalten in einem bestimmten Zeitintervall gezeigt? Und da sagt die Wissenschaft, dass Quotenpläne bessere Erfolge bringen als Intervallpläne. Und bei festen Intervallplänen, beim Abfall nach der Verstärkergabe, das allmählich nur wieder ansteigt. Ja, also das Verhalten dann wieder häufiger wird, aber sobald der Verstärker gegeben wird, dass so ein kleiner Einbruch ist. Und beim festen Quotenplan, also wenn wir da fixe Wiederholungen haben, dass rasanter und rapide wieder ansteigt. Hast du
Naja,
da für
aber
dich?
ist das nicht auch logisch? Also beim Intervall geht es ja rein weg um die Zeitkomponente. Das
Ja.
heißt, es kann ja sein, dass das Tierchen ein anderes Verhalten zeigt, während das Intervall jetzt sagt, jetzt gibt es Verstärkung und in diesem Moment zeigt das Tierchen ein anderes Verhalten. Bei der Quote ist es ja explizit auf das Verhalten gemünzt. Und damit ist es ja eigentlich logisch, dass wir viel, viel mehr Treffer. Trotzdem, dass wir eine Quote haben, also nicht jedes Verhalten verstärkt wird, aber trotzdem noch wieder eine größere Trefferrate haben von Verhalten und es gibt als Antwort eben die Verstärkung, als wenn wir ein Intervall nehmen, wo wir ein festes Zeitfenster haben.
Weil er ja tatsächlich in diesem Zeitfenster das Verhalten auch nur einmal zeigen könnte oder
Genau. Und dann
ja.
hat das Intervall das jetzt gerade nicht hergegeben. Also,
Ja.
so, das Tierchen zeigt das Verhalten und das Intervall war jetzt aber gerade so eingestellt, dass es jetzt nichts gibt. Und dann wird dieses Verhalten ja auf Extinktion, also auf Löschung gesetzt. Und dann kommt wieder der Keks, unabhängig von dem Verhalten. Und dann ja, haben wir da natürlich
Ja,
eine schlechtere Rate. Also kommen
absolut,
wir.
also absolut. Also generell wird ja auch davon gesprochen, dass bei Dauerverhalten die variablen Intervalle am erfolgsversprechendsten sind und bei Übungen, wie die ausgeführt werden müssen, also die jetzt nicht auf Dauer gezeigt werden sollen, sondern eben jetzt Fußarbeit, der Hund soll neben mir mehrere Schritte tun oder der Hund muss von mir weg Verhalten ausführen, immer wieder hintereinander. Die Quoten, also die variablen Quoten, das beste Ergebnis im Bereich der Schnelligkeit, der Häufigkeit des Verhaltens innerhalb von einem Zeitintervall zeigen, weil einfach dann die Motivation des Hundes besser und größer wird.
Unter Laborbedingungen,
Ja.
genau.
Natürlich, natürlich, wir sprechen. Das
Ja,
muss man jetzt
das,
kurz
genau, das
festhalten.
ist halt, wichtig. Also ich habe bei meiner Snow damals, das ist schon wieder ein bisschen her, 2004 habe ich sie bekommen, habe ich ja auch versucht, irgendwie so, sie war taub, also Border Collie Hündin und sie war taub. Und ich wollte natürlich, dass sie immer mal wieder zu mir schaut. Und ich bin extrem schlecht von einer Dauerverstärkung, also es ging immer um die Quote, also dass der Hund die entsprechende Reaktion zeigt, das Verhalten zeigt und dann kommt die Belohnung. Ich bin extrem schlecht von einer Dauerbelohnung, also kontinuierliche
Kontinuierlich.
Belohnung, auf ein Intervall gekommen. Sei es jetzt ein fixes Intervall oder variables Intervall, beziehungsweise, also du weißt, was ich meine.
Ja, absolut.
Weil, und das wurde mir damals, 2004, 2005, erst so richtig klar, der Hund, wenn ich gesagt habe, okay, du guckst mich an und das lohnt sich jetzt nicht, und du guckst mich nochmal an und es lohnt sich immer noch nicht, und dann würdest du mich nochmal angucken und dann lohnt es sich wieder, dass ich zweimal dieses Verhalten, mich angucken, auf Extinktion gesetzt habe. Und für Snow war aber die Umwelt abgucken viel, viel spannender, viel, viel interessanter. Also neue Dinge erkennen, wahrscheinlich auch, weil sie taub war, weiß man nicht. Irgendwelche Veränderungen entdecken in der Umwelt. Das war viel, viel spannender. Und dann hat sie gesagt, okay, Menschen angucken. Das, naja, mal lohnt sich's, mal lohnt sich's nicht. Dann gucke ich doch viel, viel lieber in die Umwelt. Das ist viel stimulierender für mich. Das heißt, ich habe dauernd gegen Umweltreize angearbeitet. Ich war von meiner Verstärkung einfach viel zu gering. Und deswegen bin ich nie in die Quotenverstärkung reingekommen, so sauber, weil Kekse für Snow verstärkt, also die Belohnung, die ich gegeben habe, auch nicht so hochwertig waren, dass sie gesagt hat, nehme ich. Sie fühlte sich eigentlich viel mehr bedroht von der Umwelt und musste da immer sichern. Und wenn sie mich angeguckt hat, das war auch noch ein Faktor, dann konnte sie die Umwelt ja nicht mehr im Auge behalten. Und von daher musste ich natürlich die Verstärkungsrate extrem hochsetzen für Blickkontakt zu mir, weil sie da auch viel eingezahlt, also sie hat viel in Kauf genommen. Sie hat in Kauf genommen, dass in der Zeit, wo sie mich anguckt, ein Monster von hinten kommt, im Prinzip. Und das sind viele Dinge, die man so im Alltag oftmals vergisst, wo die Bedürfnisse des Hundes gehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, unter Laborbedingungen, ja. Und Hundeplatz kann Laborbedingung sein, aber wie wir sicherlich beide wissen, wenn man sagt, okay, wir arbeiten unter minimalsten Ablenkungen, kann schon ein fallendes Blatt eine Ablenkung darstellen. Das heißt, wir werden nie ablenkungsfrei irgendwo arbeiten können, weil immer irgendwo eine Störung ist. Und je weniger Störung da ist, desto prägnanter wird die eine Störung.
Ja, also bei diesen Verstärkerplänen, die wir jetzt gerade ansprechen, müssen wir ganz klar sagen, es geht darum, wenn wir in einem weiß gekachelten Raum, jetzt übertrieben gesagt, ja, Verhalten abfragen und es außer uns und dem immer gleichen Verstärker nichts anderes gibt.
Genau.
Und dazu müssten wir ja fast Roboter sein, um auch wirklich immer die gleiche Stimmung rüberzubringen, die gleichen Bewegungen, etc. Also allein wir als Mensch sind schon eine Komponente, die es nicht mehr labortypisch macht.
Genau,
Das heißt,
deswegen
das
hat
müsstest
Skinner
du
ja auch
mit
mit den Skinner-Boxen gearbeitet.
Automaten, genau, mit den
Genau.
Automaten gearbeitet. Ja, also da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt in der Theorie, hört sich das alles so plausibel an, wenn wir es dann eben auf die Umwelt umsetzen, aber da kommen wir nachher noch kurz zu, welche Bedingungen uns die operante Konditionierung ja noch mit beeinflussen als nur unsere Verstärkerpläne. Dann noch ganz kurz zu, du hast es kurz schon angesprochen, zur Extinktionsrate, also wenn es um das Thema Löschung geht. Und da sieht man da natürlich ganz klar, wenn wir in der kontinuierlichen Verstärkung drinnen sind, wir bestätigen jedes Verhalten und wir hören dann auf mit dem Verstärken, dann macht es Flop und das Verhalten ist tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gelöscht. Kommt natürlich viel leichter wieder, weil es schon mal gelernt war. Aber solange ich nicht wieder anfange, es zu verstärken, wird der Hund nicht mehr auf die Idee kommen oder nur noch Matching Load spezifisch dann sagen, ja, immer wieder mal probiere ich es, aber wenn es nicht mehr zum Erfolg führt, mir keinen Verstärker mehr beschafft, werde ich es nicht mehr zeigen. Und das sieht man ja leider in ganz, ganz vielen sehr alteingesessenen Hundeschulen noch immer, die bis, eben, wir haben es eh kurz angesprochen, bis zum Prüfungstag mit ganz viel, 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 viel Belohnung arbeiten. Bei der Prüfung gibt es nichts. Nach der Prüfung gibt es wieder sehr viel und dann hast du wirklich situationsspezifisch gelöscht, dass Hunde in Prüfungssituationen nichts mehr zeigen, weil sie einfach verknüpft haben, okay, in dieser Situation wird das Verhalten, das ich zeige, nicht verstärkt. Ich zeige es noch in der Trainingssituation, aber in der Prüfungssituation ist das für mich absolut nicht lohnenswert.
Absolut. Das ist ja die große Schwierigkeit, da von einer kontinuierlichen Verstärkung irgendwo in Intervall zu kommen oder variabel zu kommen, weil es halt so sofort einen Einbruch gibt. Ja.
Ja, betrachten wir jetzt fixe Pläne, sind wir auch von Löschung betroffen, aber ein bisschen in einer anderen Art, sondern so ein bisschen mit Verzögerung. Aber wenn ich jetzt sage, ich belohne nur jedes sechste Verhalten, kann es passieren, dass der Hund sozusagen dieses Mitzählen praktiziert, die sechste Wiederholung zwar immer gut ist, aber 1 bis 5 qualitativ schlechter werden, langsamer ausgeführt werden, ko weniger korrekt im Sinne unseres Kriteriums ausgeführt werden. Hast du das mal ausprobiert?
Ja, damals tatsächlich auch mit Snow. Also
Okay.
da habe ich mit den Schematas ein bisschen rum experimentiert. Und ja, so in die Tendenz ging es. Also dann wusste sie nachher, wann es die Verstärkung gab. Wobei dann teilweise die Verhalten, die ich nicht adressiert habe, teilweise auch so schlecht dann wurden. Dass ich sie eh nicht belohnt habe und dann war ich mir nicht sicher, okay, muss ich die jetzt mitzählen? Weil muss ich die jetzt nicht mitzählen? Also ist es noch oder ist es
Also weil es
nicht?
so knapp am Kriterium
Genau,
dann schon war, oder?
genau. Und da fließen viele, viele Unsicherheiten mit ein. Also auch einfach auf der praktischen Ebene. Es hört sich ja alles so in der Theorie so lustig an, so jedes sechste Verhalten. Okay. Was ist, wenn das Kriterium schlecht, also nicht ganz getroffen wird, 3 Sekunden mich angucken oder so, sondern nur 2 Sekunden? Zähle ich das mit, zähle ich das nicht mit? Und dann zerhagelt es einen da wieder den Plan.
Das heißt aber, wenn wir haben ja nicht nur dieses, weil du es angesprochen hast, dass dich 3 Sekunden angucken, wir haben ja dann teilweise auch dich nicht mehr ganz angucken, also nur noch den Kopf heben, aber den Blick nicht mehr. Fällt das noch in unser Kriterium? Zählen wir es als Wiederholung? Genau, also solche Schwierigkeiten tauchen ja da tatsächlich dann auf.
Auf, genau. Vor allem, wenn man noch eine belebte Umwelt hat. Und das Gehirn sucht ja nach Verstärkung. Und wenn die Verstärkungsrate da irgendwie so ein bisschen einknackt, dann sucht das Gehirn trotzdem noch nach Verstärkung. Und allein sich in die Umwelt zu bewegen, beziehungsweise da mal reinzugucken und ach, da taucht ein anderer Mensch auf. Und das ist ja schon wieder ein Verstärker für in die Umwelt gucken, was dann wieder überwiegen kann. Also es ist, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist extremst schwierig, da Pläne einmal zu erstellen. Also Pläne zu erstellen ist ja kein Ding. Aber die dann so zu adaptieren an den Leistungsstand des Hundes, an die Umgebung, das ist extremst ja, schwierig.
Man, im Vergleich zu der fixen, zu diesen fixen Plänen haben wir ja bei den variablen Plänen eine höhere Löschungsresistenz. Aber auch da gilt es natürlich sehr, sehr vorsichtig, diese Variabilitäten zu steigern. Weil wenn ich jetzt sage, ich fange an mit einer Variabilität zwischen 10 und 20 Wiederholungen statt zwischen 1 und 5 Wiederholungen, ist es natürlich eher von Löschung betroffen, als wenn ich eben die
Na klar,
kleine
na klar,
Variabilität
na klar,
wähle.
na klar. Und
Ja.
ja, ein Faktor kommt ja noch hinzu, wenn wir, so wie du das vorhin so schön gesagt hast, weißgekachelter Raum, alles steril und eine Verstärkungsmöglichkeit für das Tierchen. Wenn wir das haben, dann ist der Verstärker, meinetwegen das Futter, immer gleich hochwertig. Es sei denn, das Tier ist dann irgendwann satt, dann wird es natürlich weniger. Aber unsere Verstärker sind ja nicht immer gleich hochwertig. Das heißt, je nachdem, wie wir das Futter geben, welche Sorte Futter wir haben und so weiter, gibt es Variationen. Die Motivation des Hundes spielt eine große Rolle. Das heißt, selbst wenn ich eine variable Verstärkungsrate habe, meinetwegen das dritte Mal 3, 5, 8, 12, 19. Jetzt habe ich bei 1, 2 habe ich nichts, bei 4 habe ich nichts, bei 6, 7 habe ich nichts, bei 9, 10, 11 habe ich nichts, bei 12 habe ich wieder was und dann hoch. Habe ich nur innerhalb von meinetwegen 20 Wiederholungen, habe ich nur 1, 2, 3, 4, 5 Mal verstärkt mit der Annahme, dass mein Verstärker 100% Wertigkeit hat. Und jetzt aus irgendeinem Grund gebe ich dem Hund beim dritten Mal einen Verstärker, den Keks. Und der Hund sagt, hey, coole Idee, wow, das ist klasse. Und beim fünften Mal gebe ich einen Keks. Und beim achten Mal. Und dann verändert sich die Motivation des Hundes, weil er plötzlich irgendwie sagt, hey, das ist ein Kumpel, ich möchte spielen. Und dann gebe ich ihm beim 12. Mal wieder einen Keks. Und er will gar keinen Keks haben, weil er ja spielen möchte und nicht fressen möchte. Das heißt, mein angenommener Verstärkungswert von 10, jetzt fiktiver Wert, ist gar nicht mehr 10, sondern 2. Und bei 19 habe ich dasselbe. Also auch wieder unterhalb der Schwelle. Das heißt, von eigentlich 5 gedachten Verstärkungen bei 20 Wiederholungen habe ich dann nur 3. Und dieser Faktor, der holt uns im Alltag, aber auch teilweise auf dem Hundeplatz ja mit ein.
Absolut. Und das ist eine super Überleitung jetzt zu diesen zusätzlichen Bedingungen abseits der Verstärkerpläne, die sich auf die operante Konditionierung auswirken. Und du hast ja jetzt schon ganz klar angesprochen, die Qualität des Verstärkers. Mhm. Und die ist ja nicht nur abhängig von Futter hat für meinen Hund Wertigkeit 10, sondern die ist abhängig von Futter hat für meinen Hund unter gegebenen Umständen die Wertigkeit 10. Unter den Umständen XY aber nur die Wertigkeit 2.
Genau.
Ja, und deswegen ist auch diese Qualität des Verstärkers, und wir alle haben schon mal Verstärkerlisten für unsere Hunde geschrieben, aber tatsächlich müssten wir die für jede Situation, in die wir neu kommen, oder sei es nur, dass mein Hund einfach einen schlechteren Tag hat, weil er hat weniger geschlafen, wir waren viel unterwegs oder später nach Hause gekommen, dann kann in der gleichen Situation der ursprüngliche, diese Verstärkerliste, die wir haben, die Verstärkerwertigkeiten, eine ganz andere Wertigkeit haben als noch am Tag zuvor unter ähnlichen Bedingungen.
Genau. Wobei, wenn wir kontextspezifische Verstärkerlisten, bei Kumkane und Kumkane Familiari nennen wir das Ganze ja Top-20-Listen, unsere Top-20-Listen, Verhaltenslisten, wo wir alle Verhaltensweisen auflisten, die der Hund in einem bestimmten Kontext, also meinetwegen an der Kreuzung, auf dem Spaziergang, im Wald, an der Elbe oder wo auch immer, zeigt, dass wir das so kontextspezifisch so ein bisschen aufdröseln, dann sind wir schon mal, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut dabei. Früher haben wir sie halt sehr generalisiert gemacht, also so generell für den Hund, aber ja, wie du sagtest, es ist halt kontextspezifisch. Und dann würde noch die Tagesform abhängig, aber das kannst du halt nicht mehr leisten, jeden Tag da eine neue Liste zu schreiben.
Nein,
von daher kontextspezifisch, was macht mein Hund generell da? Und was ich aber immer mache, auch auf Seminaren, wenn ich Seminare gebe, ich lade als erste Übung immer die Markersignale auf. Und mit der Arbeitsanweisung bitte guckt, welche Belohnungsmöglichkeiten hier in dieser Situation für euren Hund attraktiv sind. Also was geht in dieser Situation? Na, guckt euch eure Liste an oder überlegt euch Sachen, die euer Hund gerne macht, und guckt mal, ob das hier überhaupt funktioniert. Dass man auch immer wieder auf das Individuum zurückgeht und kann er das jetzt hier annehmen? Findet er das toll? Findet er das nicht toll? Und dann kriegt man einen relativ guten Querschnitt.
Darf ich da kurz nachfragen? Verwendest du verstärkerspezifische Markersignale oder hast du ein Markersignal für alle Situationen?
Ich sage ja immer, das eine machen, das andere nicht lassen. das heißt, ich habe ein generalisiertes Markersignal, also ein Markersignal, was dem Hund kommuniziert, hey, du hast gewonnen, jetzt kommt irgendetwas Tolles. Was, weißt du noch nicht, aber irgendwas Schönes kann kommen, und das reicht vom stimmlichen Lob. Das gibt es eigentlich immer, bis hin zu dem, was der Hund eigentlich am liebsten hat, was auch immer das ist, und was möglich ist. Und dann habe ich noch Markersignale, die dem Hund spezifisch kommunizieren, was wo passiert. Also meinetwegen, der Keks kommt zu dir, der Keks fällt auf den Boden, sodass wir da eine höhere Erwartungssicherheit haben.
Was hast du Erfahrung gemacht mit deinen Kunden? Wie viele Markersignale können die verarbeiten? Also wie viele gibst du denen an die Hand oder bleibst du bei einem?
Es kommt tatsächlich auf den Kunden drauf an. Okay. Und so ein bisschen darauf, wie wir das kommunizieren. Also ich sage dann immer, okay, wenn du dem Hund einen Keks auf den Boden gibst, dann sagst du einfach das Wort, damit dein Hund weiß, dass das auf den Boden kommt. Also ich sag dann nicht immer, wir bauen jetzt ein Markersignal
auf. Ne?
Genau. Wir gehen gleich in die Handlung, dann geht es tatsächlich ein bisschen besser. Wobei es vielen Menschen tatsächlich schwerfällt, das dann zu differenzieren, was sie wann wo sagen. Aber das ist auch Übungssache. Also sie müssen es praktizieren. Und je häufiger sie das praktizieren, desto besser gelingt es eigentlich.
Also ich versuche auf der sportlichen Seite ein Signal für es kommt zu dir, also bleib, mach, was du tust, mach es weiter, es kommt zu dir. Mhm. Eins, es gibt Belohnung bei mir, und eins habe ich dann noch für geworfen. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht auf den Verstärker spezifiziert, sondern auf den Ort tatsächlich. Mhm. bei den Leuten, die mit mir trainieren. Wenn da einer sagt, hey, ich will das noch feiner ausarbeiten, also ich habe dann noch eins, nimm das, was vor dir liegt. Ich habe noch eins mit externer Belohnung frei verfügbar, externer Belohnung nur über mich, mit mir gemeinsam verfügbar etc. Aber das wird für die meisten tatsächlich zu komplex. Also wenn du nicht so richtiger Nerd bist und das gerne machst, solche Sachen, wird das dann. Aber eins für bleib, wo du bist, es kommt zu dir, und eins, es gibt was bei mir, das ist so die Basis, die ich eigentlich bei allen anwende.
Ja, das ist auch super umsetzbar. Auch das mache ich, da mache ich auch die Erfahrung. Das, was ich eigentlich so standardmäßig mache, ist ein generalisiertes Markersignal für alles Mögliche, und eben Keks kommt aus der Hand zu dir und der Keks fällt vor dir auf den Boden, weil das so im Alltag auch die Belohnungsmöglichkeiten sind, die uns ganz häufig in eine bessere Ausgangsposition führen. Also wo der Hund entsprechend die Erwartungshaltung dann aufgebaut hat, okay, ich kann stehen bleiben, ich kann mir die Kasse auch noch weiter angucken und ich brauche nur den Kopf runternehmen oder der Keks kommt eh zu mir, ich kann so bleiben in dieser Position.
Ja, also gerade mit wahrscheinlich Hundebegegnung ist das am Boden gefallene Leckerli, wenn du so ein bisschen diese Wegorientierung hin hast zum Schnüffeln und Futter vom Boden aufnehmen.
Ist Gold wert.
Wahrscheinlich ganz gut anwendbar.
Ist Gold wert, Gold wert. So auch bei meiner Enya der Durchbruch bei Katzen tatsächlich. Vor ein paar Jahren, als ich dann damit angefangen habe, diese einfachen, sogenannten einfachen Markersignale zu geben, also Keks fällt auf den Boden, dann konnte Enya tatsächlich bei Katzen stehen bleiben und sie wusste, ah, ich kann stehen bleiben, Keks fällt mir auf den Boden und ich muss mich nicht von der Katze abwenden, weil sie eigentlich ja hin wollte. Und das Abwenden ist dann für sie natürlich aversiv gewesen, schwierig gewesen. Und dann habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich Frust reinkriege, wenn ich Belohnungsmöglichkeiten angekündigt habe, die ein Abwenden vorausgesetzt haben, dann ist sofort die Erregung hochgegangen. Und mit Belohnungsmöglichkeiten, wo sie stehen bleiben konnte und gucken konnte, weiterhin zur Katze gucken konnte, habe ich viel, viel mehr Ruhe reingekriegt und das Verhalten viel, viel mehr stabilisiert, weil es nicht gegen ihr Bedürfnis war, sondern mit ihrem Bedürfnis. Plus, es gibt noch Kekse. Ja. Also total, total spannend.
Spannend. Und da war sie in der Lage, das Futter tatsächlich zu nehmen?
Ja. Ja.
Cool. Spannend, weil eben das Abwenden nicht dazu kam.
Genau.
Ja.
Ich habe ein Video, da gebe ich ihr das Markersignal für hol dir den Keks aus meiner Hand. Und in dem Moment, wo ich dieses Markersignal sage, knallt sie mir durch. Da geht sofort die Erregung hoch, der Frust kommt rein. Ich will mich nicht umdrehen. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt und diese Ankündigung, dreh dich doch jetzt zu mir um, dann kannst du den Keks aus meiner Hand holen. Und er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich möchte die Katze weiter angucken. Und dann kommt dieser Frustmoment rein, der Konflikt rein und dann geht die Erregung hoch und dann ist sie mir halt in die Leine geknallt.
Spannend.
Mit bleib stehen, Kekse fallen auf den Boden, war es wieder kein Problem, dann konntest du weiter gucken.
Aber das ist ja auch was man viel sieht beim Rückruftraining versus Stopppfiff.
Genau.
Dass dieser Stopp für vielen Hunden viel einfacher fällt als tatsächlich das Rückrufsignal in gewissen Erregungslagen.
Genau, absolut. Und dann wieder das eine machen, das andere nicht lassen. Also erst den Stopppfiff nochmal ein bisschen verstärken, vielleicht auch mit stimmlichem Lob. Und dann ist der Hund vielleicht bereit zu kommen und nicht gleich das Gesamtpaket haben zu wollen. Und das sind ja Sachen, die wahrscheinlich die operante Konditionierung viel, viel mehr beeinflussen. Welche Bedürfnisse hat der Hund, welche Verstärker ich denn auch tatsächlich habe, die dann auch bedürfnisbefriedigend wirken, als wahrscheinlich die Intervallgeschichten.
Ja, absolut, so, absolut.
Draußen in der Umwelt.
Als nächsten Punkt habe ich dann stehen die Verstärkungsmenge. Und da ist für mich total spannend, vielleicht hast du da eine ähnliche Beobachtung gemacht, das ist unter Verstärkungsmenge gemeint, ich kann einen Keks geben, ich kann 100 Kekse geben, ich kann einen Streichler machen und ich kann den Hund aber 5 Minuten knuddeln. Dass, wenn ich eine Handvoll oder was sehr Überschwängliches für den Hund mache, das meistens weniger belohnend wirkt oder verstärkend wirkt, als wie wenn ich das über eine gewisse Zeit lang tue. Also wenn ich den Rückruf jetzt mit einmal intensivem Spiel ganz kurz belohne, hat das für jetzt von meiner Beobachtung her weniger verstärkenden Effekt gehabt, wie wenn ich ein moderates Spiel über zum Beispiel eine Minute lang mache. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, ähnlich. Also So explizit habe ich das tatsächlich noch nicht herausgearbeitet. Was aber einen deutlichen Fortschritt gebracht hat, ist, dass wir eben nicht nur jetzt einmal kurz den Hund belohnen und dann ist gut, sondern die Verstärkungsdauer, die Periode, die wir da machen, die Interaktion deutlich nochmal ausgedehnt haben. Und ich vermute, dass das den Effekt hat, dass wir zum einen die Hunde auf dem Aktivitätsniveau, auf dem Erregungsniveau abholen, wo sie gerade sind, und dann sie langsam runterführen. Und wenn jetzt ein Rückruf da ist und ich bolze mit dem Hund und spiele mit dem Hund und ich sage so, jetzt ist Schluss und ich packe den Ball weg, dann ist der Hund immer noch auf einem sehr hohen Aktivitätsniveau und kann vielleicht auch das Futter noch gar nicht so richtig genießen. Und dann ist das Aufhören des Spielens vielleicht sogar frustrierend und dann schießt er mir wieder Richtung Reh. Und wenn wir das aber so ein bisschen ausdehnen und den Hund langsam runterfahren, dass der Hund viel, viel mehr geführt wird im Belohnungsprozess und dass das dann für den Hund auch so sieht's aus. Daten habe ich nicht oder kenne ich, also keine wissenschaftlichen Daten. Das sind aber so anekdotische
Beobachtungen, ne?
Beobachtungen, dass die Hunde dann viel, viel besser mit dem Menschen zusammenarbeiten können und immer mehr auch das erwünschte Verhalten zeigen können.
Ja, absolut. Wie gesagt, das sind auch die Beobachtungen, die ich gemacht habe, einfach, dass dauerhafte, länger anhaltende Belohnung tatsächlich mehr Vorteile bringt als eine Handvoll Futter einfach nur ins Maul gestopft, wo der Hund komplett overwhelmed ist und sagt, oh mein Gott, jetzt und was jetzt, was, wie geht's weiter?
Genau, also dass wir den Hund immer schön abholen, da wo er gerade steht, und dass ihm das präsentieren, was er jetzt auch gut verarbeiten kann, und dass das auch ruhig über einen etwas längeren Zeitraum ausgedehnt werden kann.
Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn ich gerne ein bisschen höheres Erregungslevel gerade im Sport gerne hätte, dass wenn ich in die Tasche greife und dann immer nur so einen Keks nach dem anderen raushol und den auch mit ein bisschen mehr Körperspannung präsentiere, dass ich dadurch allein, das ist immer der gleiche trockene Keks zum Beispiel, aber ich kriege dadurch ein erhöhtes Erregungslevel, weil einfach die Präsentation und die Frequenz, indem ich das gebe, einfach eine erhöhte Grundspannung beim Hund auslöst.
Ja, einmal das mit Sicherheit, finde ich total großartig. Und zum Zweiten aber auch, dass der Hund viel mehr Verhalten zeigen kann, also noch die Spannung, das Beobachten mit drin hat, das Hinterherhüpfen mit drin hat. Und wie wir vorhin schon so ein bisschen thematisiert haben, es ist halt das Verhalten, was der Hund mit den Belohnungen zeigen kann. Und wenn du über diese Belohnungsmöglichkeit Verhalten erzeugst, was auf einem höheren Aktivitätslevel ist, und ihm das auch noch Spaß macht, dann hat es natürlich auch noch mal eine höhere Wertigkeit für ihn. Hey, das ist cool. Wow, das holt mich ab.
Ja,
Und es
absolut.
ist nicht nur einfach der Keks in den Hals gedrückt.
Ja, was so ganz oft passiert, wo sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht wird, dass das für den Hund dieses immer gleichbleibende, monotone, stupide ins Maul stecken teilweise schon aversiv werden kann und gar keine verstärkende Funktion mehr hat. Oder Hund dann teilweise, wo du Hunde siehst, die zum Beispiel in der Fußposition sitzen und wenn das Keks kommt, schon fast den Kopf wegdrehen.
Genau. Genau.
Das ist jetzt im Gegensatz dazu, weil du gerade sagst, so Verhalten. Was dazwischen gezeigt wird, haben wir die Verstärkungsverzögerung noch. Das heißt, die Zeit zwischen Ankündigung des, also zwischen Verhalten und tatsächlicher Verstärkung, da ist ja immer super, wenn wir unseren Marker da, sondern unser Markersignal dazwischen packen können, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da noch Zwischenverhalten drin ist, das ungewünscht ist, ein bisschen verringert wird. Aber ansonsten habe ich ja auch für mich ein Beispiel: der Hund sitzt neben uns. Ich möchte das ruhige Sitzen neben mir belohnen. Ich greife in die Tasche rein. Der Hund springt auf, springt gegen meine Hand. Also
Ja.
diese Verstärkungsverzögerung, wo wir es einfach nicht schaffen, punktgenau den Hund dort zu belohnen, wo ich es gerne hätte, eben in dem ruhig sitzenden, wartenden Verhalten. Also die spielt schon in der Operantenkonditionierung eine ganz, ganz große Rolle.
Total, total. Also, wenn wir Verhalten belohnen wollen, also der Hund Zeitverhalten, und dann gebe ich ja mein Markersignal und dann gebe ich ihm die Belohnung, vergisst man ganz häufig eben, dass der Hund ja nicht aufhört, sich zu verhalten und nur noch Belohnung ist, sondern dass er ja weiter Verhalten zeigt. Und alles das Verhalten, was zwischen Marker oder Ankündigung von Belohnung und Ende gezeigt wird, wird ja mit verstärkt. Das heißt, wenn du die Belohnung, ich sage jetzt mal, platt so ungeschickt präsentierst, dass der Hund immer aufsteht, dann wird er immer aufstehen, weil das in sein Gehirn natürlich mit verknüpft wird. Okay, es gibt das Markersignal und dann stehe ich auf, weil dann gibt es die Belohnung. Das heißt, auch da ist extrem wichtig, im Belohnungsprozess zu schauen, was macht eigentlich mein Verhalten und was macht eigentlich mein Hund und ist dieses Verhalten, was er da zeigt, eigentlich, was ich haben möchte? Ist es vorteilhaft oder ist es weniger vorteilhaft? Und ja, dass man da einfach sich dessen bewusst wird, auch wie man die Belohnung präsentiert. Gar nicht immer so einfach. Ich habe mal geguckt, wie ich mit Enya, die ist ja ein etwas größerer Hund, hat so 28, 30 Kilo, die Belohnung so zu geben, dass sie so wenig wie möglich Verhalten zeigt. Und da musste ich echt rumexperimentieren. Wie greife ich in die Tasche, damit sie
Nicht die
wo Put
Nase bewegt und nicht
nicht die
die
Nase
Pfote zuckt
bewegt
und
und nicht
ja.
die Pote zuckt und nicht den Körperschwerpunkt verdreht. Nullbewegung habe ich nicht geschafft, aber naja, dass nur so ein bisschen Kopfbewegung drin war, das ging dann schon. Je kleiner der Hund wird, desto schwieriger ist es, weil der Weg von Kekstasche zum Hund, der natürlich nochmal wieder viel, viel länger ist und damit auch viel, viel mehr Verhalten wieder erzeugt wird.
Also das sehe
Total.
ich. Ja, das sehe ich ganz massiv bei mir, der Unterschied zwischen den Hütis und meinem Terrier, weil da doch gute 15 Kilo Unterschied sind, ne? Und also der springt mehr, der hüpft mehr, der hat mehr die Pfoten in der Luft.
Klar. Das ist das Verhalten, was sie zur schlussendlichen Verstärkung bringt. Das ist das, was der mit den Belohnungen zeigt. Und das wird natürlich mit verknüpft.
Ja,
Absolut.
absolut. Also zeigt da in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Und auch wenn du noch so sorgsam umgehst, es ist immer mal eine Pfote in der Luft, es ist immer mal ein kurzes Hopp vorne dabei, es sind so ganz, ganz fein. Und ja, das wird dir eigentlich erst bewusst, wenn du denkst, warum zum Geier macht der das?
Genau.
Weil du achtest doch drauf, dass du nur im Sitzen belohnst. Ja, aber dass er zwischen Klick und Belohnung im Sitzen vorher schon mal halbes Männchen gemacht hat. Ja, solche Sachen sind einem da, also schon bewusst, aber fast nahezu unmöglich zu verhindern.
Naja, uns sind sie bewusst, ne? Also, uns sind sie bewusst und wir können dann sagen, okay, wenn er jetzt hochhüpft, ist ja halt mein Fehler. Ich muss halt die Belohnung so präsentieren, dass er möglichst nicht hüpft oder so langsam oder wie auch immer, dass er da mit allen Vieren auf dem Boden bleibt. Für einen normalen Hundehalter oder eine normalen Hundehalterin ist das natürlich nochmal ein extrem schwierigeres Unterfangen. Der Hund hüpft immer hoch. Warum hüpft er immer hoch? Naja, du ziehst halt auch mal die Hand hoch. Oder bis du denn endlich mal den Keks bei ihm hast, ist er schon fünfmal hochgehüpft. Und das dann wieder zu reflektieren, dass die eigenen Bewegungen da auf abgestimmt sein müssen, das ist ja nochmal wieder ja, deutlich schwieriger.
Da hatte ich gestern ein ganz tolles Beispiel bei den Therapiebegleithunden. Da gibt es ja bei uns im Prüfungssetting diese Übung, es muss jemand über den Hund steigern und so einen Drüberfallen simulieren. Ja? Und die Besitzerin stand vor ihrem Hund, hat den Hund abgelegt, der lag auch relativ ruhig. Und die Klientin stieg über den Hund und in dem Moment sagt die Hundeführerin ihr Markersignal, ja, ärgert sich in dem Moment, dass der Hund aufsteht und füttert ihn ins Platz. Sage ich so, und jetzt probieren wir mal was aus. Du sagst dann ja erst, weil sie dachte, der Hund ist aufgestanden, weil die Person drüber gestiegen ist. Das war ihr erster Gedanke. Blöder Hund, warum stehst du auf, wenn die Person über dich steigt? Sage ich so, und jetzt sagst du dein Markersignal erst, wenn du die Person komplett drüber gestiegen ist. Der Hund lag bombensicher. Sie sagt ihr, ja, der Hund hüpft ins Sitz und toucht ihr einmal gegen die Futtertasche. Und tatsächlich ist das das Verhalten, das der Hund zeigt. Sie hat ihn dann zwar wieder ins Platz gefüttert, aber sein Verhalten ist ja, aufspringen ins Sitz, touch gegen die Futtertasche und ins Platz legen tue ich mich dann erst wieder, wenn das Futter kommt.
Genau.
Und es war so, also sie hätte den Fehler dem Hund zugeschrieben, beziehungsweise der Situation. Tatsächlich war es aber einfach dieses Verhalten zwischen Klick und Futtergabe.
Genau. Das antizipatorische Verhalten, was der Hund durch Tausende von Wiederholungen mit eingebaut bekommen hat.
Ja.
Wenn dieses Wort kommt, dann passiert das und das und Ja, der Hund zeigt entsprechende Verhaltensweisen. Deswegen sind ja auch diese einfachen Markersignale so cool, wenn man sie so hinkriegt, dass der Hund weiß, okay, der Keks kommt eh zu mir und ich brauche mich gar nicht großartig bewegen. Dass man dadurch auch in bestimmten Situationen mehr Ruhe reinkriegt, aber auch für eine höhere Aktivität. Zum Beispiel ist das Wort Schnaps bei mir assoziiert, also bei Enya assoziiert mit nicht Alkohol, sondern fang den Keks aus
Schnaps,
der
ja, aus der
Schnaps.
Luft.
Also Schnapp ist dir aus der Luft, dann sage ich halt Schnaps und ich sehe schon, wie Enya sich dann zu mir dreht und Körperspannung aufbaut, weil sie ja gleich hüpfen muss. Also diese Antizipation, ich weiß, was jetzt kommt, da kann man noch ganz, ganz viel fein abjustieren und nachjustieren. Ich finde das phänomenal.
Absolut. Also bei mir ist ja Yes geworfen. Und in dem Moment, wo ich Yes sage, situationsspezifisch, weil einmal werfe ich ja hinter den Hund, also das habe ich dann nicht als eigene Marke, aber wenn ich zum Beispiel bei den Positionen aus der Bewegung Yes sage, drehen sich alle meine Hunde um und laufen los, weil ich immer hinter den Hund werfe.
Ja. Aber
Und
Eva, wir sind jetzt ja irgendwie komplett von diesen Schemata so ein bisschen abgekommen,
ja,
ne?
ja.
Spielen diese ganzen Verstärkungsschemata, das, was wir eingangs besprochen haben, bei dir so wirklich eine große Rolle? Oder ist das nice to know?
Tatsächlich versuche ich, also die variablen Quoten verwende ich tatsächlich viel in der Fußarbeit, um den Leuten so ein bisschen Gefühl zu geben, aber eher auf sich bezogen, nach welchem Schritt, weil ich kann ja nie beeinflussen, wie viele Schritte macht der Hund da gerade, ne? Also das ist ja von Hund zu Hund und je nachdem, was die gerade für eine Schrittlänge machen, sondern eher auf die Schrittlänge des Hundeführers gesehen, nach x Schritten belohnen und das eben variabel gehalten. Also da wende ich das schon an. Und wo ich es auch noch anwende, ist bei den Suchen in der Rettungshundearbeit, dass ich wirklich sage, nicht jede Anzeige wird mehr belohnt, weil du hast in der Prüfungssituation Maximum 3 Anzeigen, die nicht belohnt werden, ja, also in der höchsten Prüfungsstufe. Und da ist einfach mal so, wir suchen ja bis zu 5, einfach um die Motivation auch nach einer dritten Person hochzuhalten. Und da machen wir wirklich so auch variable Quoten. Einmal wird die erste und die fünfte belohnt, einmal der zweite und der dritte und wirklich auch zwischendrin mal nur die Suche belohnt. Also ja, ich wende das tatsächlich aktiv an.
Aber so in Prüfungssituationen, sportlichen
Ja, im sportlichen
Situation,
Setting, genau.
so wie ich das rausfinde.
Ja.
Weil ich habe jetzt die ganze Zeit schon überlegt, okay, also klar kenne ich das alles, aber irgendwie so richtig Relevanz im Training hat es irgendwie nicht mehr, weil ich eigentlich eine Dauerbelohnung mache, also eine kontinuierliche Häufigkeitsverstärkung
Ja.
mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Also
Also du belohnst differenziert tatsächlich.
genau.
Also du sagst, ich habe mein Standardkriterium ist X, dazu gibt es X Belohnung. Und wenn ich aber unter X falle, dann gibt es eine weniger gute Belohnung oder eine weniger wertige. Und wenn ich über X bin, gibt es was Besseres.
Ja, einmal das. Wobei ich das auch extrem vom Kontext abhängig mache. Also,
In der
das hatten wir
schwierigen
gestern.
Bedingung.
Das hatten wir gestern. Gestern habe ich mit einem Collie trainiert, der hat Mühe, durch enge Durchgänge zu gehen und auch Türschwellen zu überschreiten. Und da haben wir mit einem Bodentarget gearbeitet. Und wenn er noch weit genug von der Türschwelle weg war, konnte er einfach auf das Bodentarget gehen. Und dann gab es Verstärkung. Klar, also raufgegangen, Klick, Belohnung. Super. Dann haben wir uns langsam rangearbeitet und es ging immer noch. Und dann haben wir uns langsam rangearbeitet und dann hatte er Mühe. Das heißt, er hat die Pfote. Ja, ich traue mich, aber na, so richtig Körperschwerpunkt verlagern, dass ich richtig raufgehe, traue ich mich noch nicht, weil dann komme ich ja dichter an die Türschwelle ran. Und ich habe gesagt: Boah, Marker und hau da Futter rein. Das heißt, es hat nicht im Ansatz das Kriterium Pfote auf das Bodentarget getroffen, aber unter den Bedingungen war dieses Ansatzverhalten mir so wichtig, dass der Hund dort erstmal ein gutes Gefühl kriegt. Das heißt, ich habe das Kriterium für das Verhalten extremst runtergesetzt, weil es für den Hund total schwer war, die Verstärkungsrate extrem hochgesetzt. Also gab dann auch Parfait bzw. hier Leberwursttube und also richtig, richtig was rein. Und das haben wir dreimal gemacht. Und dann haben wir so viel Motivation aufgebaut, dass wir dann gesagt, ja, und jetzt schaffe ich den Rest auch noch. Das heißt, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal altes Denken, weil ich das auch früher so gelernt habe, ne? Wenn du das Kriterium hast, dann wird der Hund halt nur belohnt. Und wenn er das Kriterium nicht getroffen hat, dann wird er halt auch weniger gut belohnt. Dieses alte Denken hat dazu geführt, dass viel zu viele Verhaltensweisen, die der Hund gerade noch so geschafft hat, weil es einfach zu schwer war, schon auf Extinktion gesetzt wird. Und seit vielen Jahren ist da bei mir ein anderer Blickwinkel reingekommen, wo ich sage, ey, Ansatzverhalten, wow, das etablieren wir erstmal unter diesen schwierigen Bedingungen. Muss doch auch gar nicht perfekt sein. Das heißt, wenn ich im Alltag bin und ich sehe, dass der Hund Mühe hat und ich weiß schon, dass der Hund Mühe hat, wenn er ein Signal von mir nicht so oder wenn ich ein Signal gebe und der Hund zeigt nicht das entsprechende Verhalten, dann weiß ich, dass er in diesem Kontext Mühe hat, das zu machen. Also gucke ich nach dem Ansatzverhalten und bringe da erstmal Verstärkung rein, dass ich es möglichst schnell wieder auf dem Niveau habe, wo ich sagen kann, und jetzt war das richtig, richtig cool.
Aber das wäre für mich diese Motivating Operations, weil unter denen, also ein Hund, das Target hast du ja vorher aufgebaut in einem easy Umfeld, vermute ich, ne? Wo der Hund eine hohe Motivationslage hatte, schon dieses Target aufzubauen. Genau. Und für den Hund sinkt ja die Intention, es zu tun, je schwieriger seine Umweltbedingungen werden.
Genau.
Und da muss dann die Hochwertigkeit wieder mit reinspielen, weil wenn ich das zu Hause im offenen Wohnzimmer wahrscheinlich mache oder auf einer großen Wiese, sagt der Hund, Alter, das mache ich und in allen Richtungen und mit Vollspeed und das gefällt mir. Und wenn du dann aber die Kriterien, also die Umweltbedingungen so änderst, dass die Eigenmotivation des Hundes, es zu zeigen, sinkt, musst du die Wertigkeit des Verstärkers natürlich dementsprechend hochsetzen.
Absolut, super, super zusammengefasst. Aber das ist noch in so vielen Köpfen drin. Nein, das war ja nicht gut. Nein, das hat ja nicht gereicht. Das war ja nicht so perfekt, wie ich das zu Hause im Garten habe. Zu Hause kann er das viel besser. Ja, genau. Aber hier wollen wir es ja genauso haben. Und deswegen müssen wir Motivation bauen, Motivation bilden beim Hund, dass er das auch hier zeigen kann. Und das wird so häufig nicht gemacht. Und es werden so viele tolle Verhaltensweisen, Ansatzverhaltensweisen des Hundes einfach ignoriert und damit diese Verhaltensweisen natürlich wieder auf Extinktion gesetzt und was für den Hund schwieriger gemacht. Ah, ich wusste doch, ist schwierig.
Ja.
Und es lohnt sich nicht für mich.
Aber das ist ganz, ganz schwierig in den Köpfen zu verankern, dass es eben nicht nur um Mensch-Hund-Verhalten geht, sondern dass rundherum eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt und dass der beste Verstärkerplan nur aufgehen kann, wenn ich das Außen mit einbeziehe. Weil ich kann jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel mit den Rettungshunden anzeigen, wenn der Hund Schwierigkeiten hat, eine liegende Person anzuzeigen und ich setze das auf eine variable Quote und mache 5 Anzeigen und bestätige vielleicht nur 1 oder 2, dann könnte es passieren, dass er die 5. mir nicht mehr anzeigt, weil er einfach so viele Schwierigkeiten hatte.
Genau.
Und das ist, weil dann würde ich halt zum Beispiel, wenn sitzend dem Hund easy, leicht fällt, würde ich halt die Person alles sitzend machen und da dann eben die Verstärker zwischendrin ausschleichen, um eben die Motivation hochzuhalten. Und würde ich liegende Personen machen, kontinuierlich alle 5 Personen bestätigen.
Genau. Ja. Ja so, so wichtig, ja.
Ja, absolut, absolut. Möchtest du abschließend noch was zu den Verstärkerplänen, zu der Anwendung? Wie gesagt, du hast jetzt schon gesagt, tatsächlich praxisrelevant. Es ist total nett, es zu kennen. Es ist unter Laborbedingungen super cool. Aber diese Praxisrelevanz ist schwierig, weil ich niemals die gleichen Bedingungen habe. Also es ist nahezu unmöglich, allein temperaturtechnisch oder witterungstechnisch wirklich jedes Mal das Setting so gleich zu wählen, dass ich einen Verstärkerplan über Dauer anwenden kann, ohne andere Komponenten mit einzubeziehen.
Man kann ja aus verschiedenen Blickwinkeln solche Schemata betrachten. Wir können sagen, okay, ich habe die Theorie, also so wie das erforscht wurde unter Laborbedingungen, und die versuche ich in die Praxis zu bringen. Das ist das, was ich früher auch probiert habe mit Snow. Das hat irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, weil ich die Umweltbedingungen einfach nicht beachtet habe. Wo dieses Schema oder wo dieses Konzept gut greift, ist zum Beispiel, wenn es Verhalten auf Dauer geht, also wenn wir im Intervallbereich sind oder wenn du im Sportbereich bist. Da können wir dieses Konzept aus der Theorie gut in die Praxis transferieren. Da haben wir einigermaßen gut kontrollierbare Bedingungen.
Wenn wir Quote und Intervall an die Umfeldbedingungen anpassen.
Genau, genau. Ja, super, super ergänzt. Für mich ist es tatsächlich viel entscheidender, irgendwas in der Praxis zu machen. Und der Plan geht auf oder der Plan geht nicht auf. Und diese Überlegung der Verstärkungsschemata in meine Reflexion mit reinzubringen. Okay, wo hat der Hund genügend Verstärkung gekriegt? Warum ist es zusammengebrochen? Hatte ich da tatsächlich die Wertigkeit oder habe ich das Verhalten unabsichtlich auf ein Intervall gesetzt oder sonst irgendwas? Das heißt, mein Training, das ich in der Praxis gemacht habe, in der Theorie wieder zu reflektieren. Und da kommen diese Überlegungen mit rein. Das heißt, dieses Thema Verstärkungsschemata ist für mich persönlich ein extrem wichtiges Thema, weil es mir ganz, ganz viel über den Trainingsverlauf verrät, über Fehler verrät, wo ist irgendwas in die Hose gegangen, wo kann ich was verändern und so weiter. Ein bisschen weniger Relevanz für mein Transfer von der Theorie in die Praxis, also wie gestalte ich mein Training, wie will ich das in der Praxis machen, weil ich irgendwann den Entschluss gefasst habe, dass ich, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, also unter Umweltbedingungen unterwegs bin, auf eine kontinuierliche Verstärkung zu gehen, die aber vielfältig, also mit unterschiedlichen Belohnungen differenzierend gestalte. Es gibt nicht immer die hochwertigste Belohnung. Es gibt manchmal einfach nur ein stimmliches Lob. Hey, das hast du gut gemacht. Oder es gibt nur manchmal ein Lächeln. Wenn ich mit Enya losgehe, ich spreche sie an, sie schaut nicht an und ich sage, komm, wir gehen weiter und sie geht in die Richtung, die ich haben möchte, dann kommt ein wow, gut gemacht oder klasse, sehr gut. Kurzes Feedback, einfach ein Feedback geben. Und wenn die Situationen schwieriger sind, wenn ich merke, es ist für Enya schwierig, dann kommt mehr Verstärkung. Und damit fahre ich eigentlich so im Alltag recht gut.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Wenn ich so für mich durchgehe, auch bei einem Spaziergang mit meinen, ist das Blickkontakt abwenden von einem Reiz im gestreckten Galopp selbstständig zu mir kommen, dann wird da natürlich Party gefeiert. Mhm. Wenn das ist, ich schnüffel, ich gucke dich kurz an, ist das, ja genau, danke, ja. Also schön, dass du das machst. Also auch da sind wir wirklich in diesem differenziert Belohnen drin. Und ich mache das auch im Sport ganz gerne bei dieser Fokusübung, mit der ich starte, ist, wie viel gibt mir der Hund, wie viel ist er bereit, in Umfeldbedingungen zu geben? Und genauso gebe ich zurück. Schafft der Hund nur ein kurzes, die Nase vom Boden heften, aber den Kopf in meine Richtung zu drehen, honoriere ich das auch. Aber nicht im gleichen, also außer es sind ganz, ganz schwere Umfeldbedingungen, ja, dann würde ich da auch schon Party feiern. Aber einfach, wenn ich sage, okay, es ist eine Standardsituation für meinen Hund, der ist heute abgelenkter als sonst, obwohl sich für mich augenscheinlich nichts verändert hat, dann sage ich, okay, ich tue Kleinigkeiten mit Kleinigkeiten honorieren, außer, wie gesagt, so wie du vorher angesprochen hattest, mit dieser Schwelle, ist es besonders schwierig heute für den Hund. Aber wenn der Hund aussteigt aus dem Auto und sofort bereit ist mit mir abzufeiern, dann gibt es auch da eine Riesenparty. Mhm. Und tatsächlich kreierst du dir dadurch meistens Hunde, die immer bereit sind, Party mit dir zu feiern. Ja. Ja, also weil du einfach in so vielen unterschiedlichen Situationen ihnen so gutes Feedback gegeben hast.
Das ist ja, wenn man das möchte und wenn man das nicht mehr möchte und sagt, okay, du kannst auch ein bisschen wieder mehr in die Umwelt gehen, dann gibt man da halt ein bisschen weniger Verstärkung rein.
Absolut, es ist ja total kontextspezifisch, weil meine Hunde, wenn wir jetzt normal Gassi gehen, an lockerer Leine das Haus verlassen, lade ich sie aus dem Auto aus und ziehe das entsprechende Halsband an, sind die auf 180. Ja? Also das ist einfach auch sehr kontextspezifisch, das Ganze.
Genau.
Weil die weißen Kacheln fehlen.
Genau.
Weil die weißen Kacheln fehlen. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch kurz was du zusammenfassend über die heutige Podcast-Folge sagen möchtest?
Ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, weil es ein eigentlich total trockenes wissenschaftliches Thema ist. Und wenn man sich da die wissenschaftliche Literatur, die es ja in der Regel auf Englisch gibt, dann durchliest und durchoxt und mit den ganzen Begriffen, dann sagt man, pff, und Delta und irgendwas und so. Das ist zum einen schon Praxisrelevanz hat, dass es in die Überlegungen einfließen soll, aber dass die, ja, so, wie heißt es so schön, die Landkarte ist nicht die Landschaft, the map is not the scene, dass wir immer noch andere Faktoren mit einberechnen müssen, dass das ganze Thema vielfältig ist, vielschichtig ist und dass wir immer offen durch die Gegend gehen müssen, mit unserem Hund arbeiten sollten und ihm wohlgesonnen sein sollten, aber viele Dinge darüber eben auch erklären können. Und da matcht sich eben Wissenschaft mit Alltagserfahrung und das finde ich immer so wahnsinnig spannend.
Ja, absolut, absolut. Also diese Bezüge von dem Wissenschaftlichen, kann man das in der Praxis anwenden? Wie kann man es anwenden? Wo fällt es uns auf? Wo haben wir es schon, wo ist es uns schon mal untergekommen? Und wo, nee, kann ich jetzt überhaupt keinen Bezug zur Praxis herstellen tatsächlich? Ja, absolut spannendes Thema. Und wie gesagt, dazu ist ja unser Podcast eigentlich da. Das wollen wir erreichen, dass sich Leute mit den wissenschaftlichen Grundlagen auch mal ein bisschen beschäftigen und eben sehen, dass sie Praxisrelevanz tatsächlich haben. Wir haben immer eine Frage an unsere Interviewpartner und das ist, was ist zurzeit das Tool, das du am meisten verwendest oder das dir im Umgang mit dem Hund am wichtigsten ist?
Markersignal und meine Belohnungsliste.
Ganz simpel, ganz einfach. Okay.
Ja, also wenn es schwierig ist, macht es simpel. Und das ist es. Wir können immer irgendwie erwünschtes Verhalten einfangen und dafür brauche ich ein Markersignal und ich brauche Dinge, wo der Hund sagt, hey, das ist cool. Und da dreht sich alles drum. Und damit können wir das Wohlbefinden beeinflussen, wir können Enrichment betreiben, wir können erwünschte Verhalten verstärken, wir können Hunde in die beste Ausgangsposition für wieder erwünschtes Verhalten führen, über die Art und Weise, wie wir belohnen. Wir brauchen teilweise nicht wirklich viel, um mit dem Hund sauber arbeiten zu können. Aber wenn wir ein Markersignal haben und Belohnungsmöglichkeiten haben, dann sind wir schon ziemlich weit vorne dabei.
Absolut, absolut. Wenn unsere Zuhörer dich kontaktieren wollen würden, wie machen sie das am einfachsten und gibt es irgendwas, was brandaktuell ist, wo du noch gerne Leute einladen möchtest dazu?
Gerne über Facebook. Da bin ich unter meinem Klarnamen, Gerd Schreiber, unterwegs. Ansonsten über meine E-Mail-Adresse gerd@hund-und-wir.de. Vielleicht kannst du das ja auch verlinken.
Packe ich in die
Und
Shownotes.
da ich jetzt bald Urlaub habe nächste Woche, gibt es da tatsächlich im Moment nichts Aktuelles. Also ich bin ja immer irgendwie unterwegs und meistens findet man das dann auf Facebook, wo ich dann irgendwie bin oder auf Instagram.
Instagram heißt du auch Gerd Schreiber?
Genau. Nee, da heiße ich Gerd, Hund und wir.
Okay, passt. Ich packe beides in die Shownotes, dann können die Zuhörer sich mal da
Genau.
reinhacken und ein bisschen Infos über dich sammeln. Wir werden sicher auch mal wieder ein Projekt miteinander starten, weil, wie gesagt, das Feedback nach deinem letzten Webinar war durchwegs positiv.
Genau. Wo ich vielleicht noch darauf hinweisen darf, aber da machen wir gerade Sommerpause, das ist unser Podcast von Silvia, meiner ja, Geschäftspartnerin und mir, Hundegesabbel mit Silvia,
Hundegesabbel passt, packe ich auch in die Shownotes.
Hundegesabbel mit Silvia und Gerd, wo wir ja nicht ganz so wissenschaftlich einfach über Hundethemen sabbeln und da geht es im September dann weiter.
Super, wie oft gibt es den Podcast?
Alle 14 Tage.
Auch so wie unseren, okay.
Genau.
Cool. Also, Gerd, es hat mir furchtbar, furchtbar viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, ein Thema, wo sich Gott und die Welt sträubt, darüber zu plaudern, weil es eben sehr wissenschaftlich ist. Und ich hoffe, wir konnten das praxisorientiert für unsere Zuhörerschaft aufbereiten.
Das hoffe ich auch. Mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, war richtig cool und wünsche dir alles Gute und freue mich auf weitere Projekte mit dir.
Gerne. Schönen Tag noch.
Bye bye.
Ciao.